NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. 5 Jahre Haft auf Bewährung. So lautet das Urteil eines russischen Gerichts gegen einen prominenten Kreml-Kritiker. Ging es da um Geld oder war es ein politischer Prozess? Dazu haben wir gleich Hintergründe. Wir informieren Sie über eine neue europäische Bürgerinitiative gegen den Unkrautvernichter Glyphosat. Und wir sammeln Reaktionen zur Frührente von Philipp Lahm bei Bayern München. Als erstes aber in Bericht und Kommentar härtere Strafen bei uns. Die soll es in Zukunft für alle geben, die Polizisten angreifen, Justiz oder Rettungskräfte. Den dazugehörigen Gesetzentwurf hat heute das Bundeskabinett genehmigt. Aus Berlin Dagmar Pepping und ihr Bericht beginnt mit Reaktionen zu den Gesetzesplänen.
Für Frank Tempel, Fraktionsvize der Linkspartei, sind die Gesetzespläne der Bundesregierung Symbolpolitik. Eine Strafverschärfung mache den Alltag von Polizistinnen und Polizisten sowie von Rettungskräften keinen Deut sicherer, so Tempel, ein ausgebildeter Kriminalbeamter. Ähnlich argumentiert auch Ulrich Schellenberg, der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins.
Alles, was im Moment verboten werden soll, ist doch schon verboten. Es ist strafbar, wenn Sie Polizeibeamten belästigen, beleidigen, körperlich verletzen. Da brauchen wir keine neuen Straftatbestände.
Das sieht Justizminister Heiko Maas anders. Der SPD-Politiker sieht sehr wohl Handlungsbedarf.
Die Gewalt gegen Polizeibeamte wird brutaler und Straftaten, die Gewalttaten gegen Polizeibeamte nehmen zu. Und wir wollen dem nicht tatenlos zuschauen. Das sind diejenigen, die für unsere Sicherheit zu sorgen haben. Deshalb haben sie auch unseren Schutz verdient.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2015 fast 64.400 Beamte Opfer von Straftaten. 2013, 2 Jahre zuvor, waren es noch 59.000 Attacken. Die Bundesregierung hat im Strafgesetzbuch nun einen neuen Straftatbestand geschaffen. Wer Polizisten tätlich angreift, dem drohen zwischen 3 Monaten und 5 Jahren Freiheitsstrafe. Egal bei welcher Tätigkeit des Beamten die Attacke stattgefunden hat, ob beim Streifegehen, bei der Aufnahme eines Unfalls, bei Vernehmungen oder beim Dienst in der Wache. Bisher drohten Angreifern Freiheitsstrafen ab 3 Monaten nur dann, wenn sie Polizisten bei sogenannten Vollzugsmaßnahmen attackiert hatten, beispielsweise bei Festnahmen. Vor Gericht soll zudem als besonders schwerer Fall gelten, wenn der Täter eine Waffe bei sich hatte oder wenn mehrere Beteiligte den Angriff gemeinsam durchgeführt haben. Justizminister Heiko Maas setzt darauf, dass die strengeren Strafen abschrecken.
Deshalb sollte sich das jeder gut überlegen, wie er Polizeibeamten in Zukunft gegenübertritt.
Aber auch Feuerwehrleuten, Rettungsdienstlern oder anderen Einsatzkräften. Denn für tätliche Angriffe auf sie gilt die geplante Strafverschärfung ebenfalls. Die Gewerkschaft der Polizei reagierte zufrieden auf den Kabinettsbeschluss. Damit setzte der Staat ein unmissverständliches Signal, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte nicht hingenommen werde, erklärte GdP-Chef Oliver Malchow. Ähnlich äußerte sich Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, die ebenfalls die Interessen der Beamten vertritt. Gebraucht werde aber auch mehr Personal, um schon durch eine größere Präsenz vor Ort deeskalierend zu wirken, so Wendt.
Der Staat muss in seiner ordnenden Funktion auch wieder Autorität erlangen. Und dieser breite Autoritätsverlust des Staates in den vergangenen Jahren, dem muss begegnet werden. Das kann übrigens nicht nur das Strafgesetzbuch, das müssen auch die Elternhäuser und die Schulen leisten.
Der Deutsche Beamtenbund nannte den Gesetzentwurf einen Schritt in die richtige Richtung, der aber zu kurz springe. Notwendig sei es, alle Beteiligten des öffentlichen Dienstes wirksam strafrechtlich zu schützen.
Wer Polizisten, Retter oder Feuerwehrleute im Dienst angreift, der muss in Zukunft mit härteren Strafen rechnen, bis zu 5 Jahren Haft. Das hat heute das Kabinett beschlossen, denn die Anzahl der Angriffe auf Staatsdiener hat deutlich zugenommen. Ist also das Androhen härterer Strafen deshalb sinnvoll, womöglich zwingend? Hier ist die Meinung von Volker Schaffranke.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, wenn man auf eine Statistik aus dem Jahr 2015 schaut. Über 64.000 Attacken gegen Polizeibeamte, Tendenz steigend. Berufsrisiko, wird manch einer jetzt sagen, ist doch klar, dass sich bei einer Großdemo oder einem Fußballspiel auch so richtig gekloppt wird und natürlich mit der Polizei. Und dass Beamte bei Verkehrskontrollen oder im Streifendienst schneller eine aufs Maul kriegen, naja, es ist halt ein bisschen rauer geworden bei uns, was soll's. Leider ist das genau das Problem. Wir haben uns schon zu lange und zu sehr daran gewöhnt, dass Achtung, Respekt und Anerkennung vor staatlicher Autorität immer mehr verloren gehen. Jeder Lehrer, jede Busfahrerin, jeder Jobcenter-Mitarbeiter kann ein Lied davon singen. brauchen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte darum jetzt einen besonderen strafrechtlichen Schutz? Nein, es gibt genügend Paragraphen, die Beleidigungen, Attacken und Körperverletzungen bestrafen. Darauf können sie sich jederzeit berufen. Die derzeitige Gesetzeslage ist vollkommen ausreichend, um gegen verbale und körperliche Angriffe auf Polizeibeamte vorzugehen. Man muss die rechtlichen Möglichkeiten aber auch konsequent anwenden. Dafür braucht man eine Justiz, die gut ausgestattet ist, die schnell aufklären kann und die Täter vor einen Richter bringt. Die Große Koalition schafft hier ein Sonderstrafrecht, das keinen Nutzen hat. Es ist ein billiges Placebo, Symbolpolitik im Wahlkampfjahr. Was Polizeibeamte brauchen, sind normale Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung und ein Berufsleben ohne die tägliche Mangelverwaltung. Doch die Realität sieht leider anders aus. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit von allen Polizistinnen und Polizisten 22 Millionen Überstunden angehäuft. Darum schieben sie Frust und nicht, weil sie sich durch den Gesetzgeber nicht ausreichend geschützt sehen. Da müsste die Politik ran, das wäre ihr Job. Und wir alle sind dafür zuständig, dass die Polizisten und Rettungskräfte wieder den nötigen Respekt zurückbekommen, den sie für ihre wichtige Arbeit verdienen. Das kostet uns im Übrigen nichts, außer Verständnis.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Volker Schaffranke aus dem Hauptstadtstudio. Welche Länder nehmen Flüchtlinge auf? Wohin kann man sie verteilen? Mit diesen Fragen plagt sich die Europäische Union seit langem herum, ohne richtig vorzeigbare Ergebnisse. Denn die allermeisten Staaten weigern sich mitzumachen. Leidtragende sind vor allem Griechenland und Italien, also die Länder, in denen Flüchtlinge anlanden. Heute hat sich die EU-Kommission in die Sache eingeschaltet, nicht zum ersten Mal. Karin Bentsch.
Es wirkte ein wenig hilflos, wie Frans Timmermans am Rednerpult stand. Man hatte den Eindruck, der Vizechef der EU-Kommission würde gern gute Nachrichten verbreiten, doch es gibt kaum welche. Wir sind immer noch nicht auf dem Niveau, auf dem wir sein müssten, sagte der Niederländer.
We're still not at the level that we need to be.
Bei der Umsiedlung von Flüchtlingen sei man immerhin auf einem relativ guten Weg. Bislang sind fast 14.000 der vereinbarten 22.000 Schutzsuchenden auf legalem und sicherem Weg von außerhalb in die Europäische Union geholt worden, sagte Timmermans.
On resettlement, we are more or less on track, bringing us to almost 14.000 people who've now been given safe legal pathways.
Das sind zum einen Syrer, die zuvor in Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon oder in der Türkei waren. Deutlich schlechter dagegen läuft es mit der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas. Es sind gerade einmal knapp 12.000 der vereinbarten 160.000 Menschen auf andere EU-Länder umverteilt worden, sagt der Vizekommissionschef.
Bringing us to a total of almost 12.000.
Laut dem neuen Bericht der EU-Kommission haben Deutschland und Frankreich mit Abstand die meisten Flüchtlinge aus Griechenland und Italien aufgenommen. Deutschland gut 2.000, Frankreich sogar rund 2.700. Dagegen haben Ungarn, Polen und Österreich überhaupt keinen Flüchtlingen aus diesen Ankunftsländern Schutz gewährt. Doch auch andere Staaten tun sich schwer, etwa die Slowakei, Tschechien, Bulgarien und Kroatien. Die osteuropäischen Staaten fordern eine Alternative, die sie flexible Solidarität nennen. Statt Flüchtlinge aufzunehmen, wollen sie Grenzbeamte bereitstellen für den Schutz der EU-Außengrenzen. Wenn einige glauben, dass man eine nachhaltige Migrationspolitik erreichen kann, nur durch bessere Grenzkontrollen, nur durch die Verbesserung der Lage in den Herkunftsländern und nur durch den Kampf gegen Menschenschlepper, dann sehen sie das falsch, kritisierte Timmermans indirekt die Osteuropäer.
Just by better border controls, just by looking at the situation in countries of origin, just by fighting smuggler rings, they are misguided.
Alle EU-Länder müssten Flüchtlinge bei sich aufnehmen, alle hätten eine Verantwortung. Einzelne Länder könnten sich nicht die Rosinen herauspicken, sagte der Niederländer mit Nachdruck.
Let's be very clear, you cannot pick and choose.
Muss die EU-Kommission mehr Druck machen? Immerhin brechen die Länder, die keine Flüchtlinge aufnehmen, EU-Recht. Die Kommission könnte ein Vertragsverletzungsverfahren gegen sie einleiten. Der nächste Bericht ist der 10. Bericht und der wird im März veröffentlicht. Und dann werde ich auch persönlich meine Schlüsse ziehen, welche nächsten Schritte wir unternehmen können, mahnte Vizekommissionschef Timmermans.
And that 10th report will be for me also personally the moment where I draw my conclusions what next steps we could take.
Es ist allerdings sehr fraglich, ob die Kommission so weit gehen wird. Denn das bringt im Zweifel noch mehr Ärger und noch weniger Lösungen. Und das in einem Jahr, in dem in drei europäischen Ländern Wahlen anstehen. In den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland.
Bericht von Karin Bentsch. Glyphosat, dieser Unkrautvernichter, ist sagenhaft wirkungsvoll. Sein Einsatz schafft quasi Tabula rasa auf den Äckern, wie man hört. Genau das finden Umweltschützer gruselig wegen der möglichen Spätfolgen für Natur und Menschen. Heute haben europäische Öko-Organisationen eine Bürgerinitiative gegründet, die Glyphosat ins Visier nimmt. Sie will jetzt 1 Million Unterschriften sammeln, damit sich die EU des Themas nochmal annimmt. Vera Rudolph.
Schon im Sommer vergangenen Jahres stand eine Entscheidung für oder gegen das Pestizid an. Doch die Mitgliedstaaten steckten den Kopf in den Sand und schoben den schwarzen Peter der EU-Kommission zu. Die beschloss eine Verlängerung des Pestizids auf 18 Monate. In dieser Zeit soll die Europäische Chemikalienagentur ECHA in Helsinki ein Gutachten zur Krebsgefahr erstellen. Doch auf dieses EU-Gutachten wollen die Umweltorganisationen nicht mehr warten. Denn Einschränkungen würden nur lasch durchgesetzt, kritisiert Martin Dermin vom Pestizidaktionsnetzwerk.
Mitgliedstaaten müssen seit 2014 ihren Landwirten unabhängige Beratungsstellen zum Gebrauch von Pestiziden einrichten, aber das ist nicht überall der Fall.
Dass die EU-Kommission die Zulassung von Glyphosat überhaupt auf 18 Monate eingeschränkt hat, wertet Martin Häusling, EU-Abgeordneter der Grünen, schon als Riesenerfolg. Denn ursprünglich war eine Neuzulassung für 15 Jahre geplant. Häusling plädiert für eine einheitliche Lösung, verpflichtend für alle Mitgliedstaaten.
Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn jetzt in dem einen Land es angewendet wird, im nächsten Land nicht. Wir brauchen schon eine klare Aussage auf Grundlage der europäischen Richtlinie und die schreiben einen ganz starken Verbraucherschutz vor.
Für ein klares Verbot von Glyphosat fehlt es allerdings an einer soliden wissenschaftlichen Grundlage. Die Studien zu gesundheitlichen Auswirkungen des Mittels sind widersprüchlich. Auch weil es ein Streit mit mächtigen Gegnern ist, vermuten die Kritiker. Hier geht es um das Hauptgeschäft großer Industriekonzerne. Glyphosat ist zum Beispiel ein Kerngeschäft von US-Gigant Monsanto. Martin Häusling sieht die Zukunft deshalb realistisch.
Das würde ich mir natürlich wünschen, dass es langfristig ganz aus dem Arsenal der Schreckensgifte der Europäischen Union verschwindet. Aber es wären schon Schritte dazwischen ein Erfolg, wenn man ganz, ganz starke Anwendungsverbote aussprechen würde für bestimmte Bereiche. Das wäre schon mal ein wichtiger Schritt nach vorne, um die Gefährlichkeit dieses Mittels auch zu demonstrieren nach außen.
Sollte die Initiative erfolgreich sein und 1 Million Bürger aus ganz Europa als Unterstützer finden, ist das Pestizid spätestens im kommenden Herbst wieder Thema.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir gehen ins Ausland. Kein Ende der Bürgerproteste in Rumänien. Jeden Abend in letzter Zeit demonstrieren tausende Menschen in der Hauptstadt Bukarest gegen eine korrupte Partei und die von ihr gestellte Regierung. Mittlerweile sind es die größten Proteste seit dem Ende des Kommunismus. Die Opposition im Parlament hat nun ihrerseits versucht, die Regierung zu stürzen, aber der Misstrauensantrag ist erwartungsgemäß gescheitert. Ralf Borchardt.
Das Kabinett von Ministerpräsident Zorin Grignano bleibt im Amt. Der Regierungschef hatte betont, er verstehe den Zorn vieler Menschen über die Eilverordnung zur Milderung von Korruptionsstrafen, doch diese sei nun zurückgezogen. Jetzt gehe es darum, das Land zu einen, nicht mehr zu spalten. Ein bedeutender Teil dieses Landes hat uns auf demokratische Weise zu verstehen gegeben, dass er keine Übereinstimmung zwischen dem Gemeinwohl und dieser Eilverordnung erkennt. Darum habe ich entschieden, sie aufzuheben. Ich werde von nun an in der Regierung keinerlei Initiative dieser Art mehr akzeptieren. Der Parteichef der regierenden Sozialdemokraten Liviu Dragnea, der als Drahtzieher der Eilverordnung gilt, kündigte an, die Regierung werde sich nun wieder auf die eigentlich wichtigen Themen konzentrieren, wie die Erhöhung der Pensionen und des Mindestlohns. Ich frage mich, warum die Oppositionsparteien dieses Misstrauensvotum einfordern. Damit die Regierung die Löhne nicht mehr erhöht, damit sie die Renten nicht mehr erhöht, damit sie all jene Maßnahmen verhindert, die sich die Rumänen bei den Wahlen gewünscht haben und die ihr Leben verbessern? Die Opposition und viele Bürger, die seit Tagen demonstrieren, befürchten, dass die Regierung die Entkriminalisierung von Korruption später auf anderem Weg doch noch umzusetzen versucht. Ketelin Predoiu, Vizechef der oppositionellen Nationalliberalen, sprach von einer Eilverordnung der Schande. Wenn wir von Transparenz sprechen, diese Eilverordnung der Schande war so durchsichtig, dass man dahinter mühelos die nackten persönlichen Interessen des Herrn Dragnea erkennen konnte. Und Nikos Ordan, Fraktionschef der kleineren Oppositionspartei Union rettet Rumänien, sagte:
Alegătorii dumneavoastră v-au trimis în Parlament ca să dați.
Ihre Wähler, werte Kollegen von der Regierung, haben Sie hierher entsandt, damit Sie Gesetze für das Wohlergehen aller Rumänen verabschieden und nicht Gesetze, um Menschen, die öffentliche Gelder gestohlen haben, eine Gefängnisstrafe zu ersparen. Ich weiß, dass der wahre Verursacher dieser Krise, Herr Liviu Dragnea, imstande wäre, ganz Rumänien in die Luft zu sprengen, um seine Strafverfahren loszuwerden. Am Ende dieser hitzigen Parlamentsdebatte bleiben die Fronten verhärtet. Die Regierung setzt auf Weitermachen. Die Demonstranten wollen ihrerseits die Proteste fortsetzen.
Mit anderen Worten, es wird nicht der letzte Beitrag aus Rumänien sein in diesen Tagen. Alexei Nawalny jetzt. Er ist einer der wenigen verbliebenen prominenten Kritiker des Kreml, die leben und in Freiheit sind. Diese Freiheit wird aber jetzt womöglich eingeschränkt, politisch. Ein russisches Gericht hat Nawalny heute zu 5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Begründet wurde die Strafe damit, dass er angeblich Bauholz einer staatlichen Firma gestohlen hat. Die Sache hat aber auch politische Folgen, berichtet Sabine Stöhr aus Moskau.
Alexei Nawalny hatte heute ein Déjà-vu-Erlebnis. Per Nachrichtendienst Twitter schrieb er aus dem Gericht: Zeugenaussagen, Urteilsverkündung, Strafmaß, alles wie vor 3,5 Jahren. Genau wie damals hat der Richter den Oppositionspolitiker heute zu 5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Nawalny gab sich unbeeindruckt und kämpferisch. Er will trotzdem bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr kandidieren.
Was wir heute sehen konnten, war ein Telegramm direkt aus dem Kreml. Sie halten mich, mein Team und die Menschen, deren Ansichten ich vertrete, für zu gefährlich, um uns an der Wahlkampagne teilnehmen zu lassen. Wir weigern uns, dieses Urteil anzuerkennen. Dieses Urteil werden die verantwortlichen Institutionen wieder zurücknehmen. Laut der Verfassung habe ich das volle Recht, an den Wahlen teilzunehmen. Und das werde ich auch tun.
Laut Verfassung ja, laut Wahlrecht aber nein. Auf diese Kollision machte heute eine russische Anwältin aufmerksam. Jetzt aber ist erst einmal entscheidend, wie das Gericht mit Nawalnys Berufung umgehen wird. Dass er die einreicht, hat er schon im Vorfeld angekündigt. Dem 40-jährigen gelernten Juristen wirft die Staatsanwaltschaft vor, fremdes Vermögen zum Schaden Dritter veruntreut zu haben, nämlich zum Schaden des russischen Staates. Dabei geht es um die Kontakte Nawalnys als Geschäftsmann zu einem staatlichen Forstbetrieb. Den soll er dazu gebracht haben, Bauholz unter dem Marktpreis zu verkaufen. Damit sollen dem Staat heute umgerechnet etwa 250.000 Euro verloren gegangen sein. Nawalny hat bis zum Schluss seine Unschuld beteuert und will nicht aufgeben. Solange die Berufung läuft, ist er noch nicht verurteilt. Wird sie tatsächlich angenommen und der Fall dann nochmal aufgerollt, verschafft ihm das Zeit, doch noch in den Kampf für die Wahlen im kommenden Jahr einzusteigen.
Ich möchte allen danken, allen, die mich unterstützen, allen, die mich unterstützt haben. Ich möchte meinen tollen Anwälten danken, die dieses Urteil schon einmal auseinandergenommen haben und es wieder tun werden, denn es ist einfach eine Kopie des Alten.
Beobachter vermuteten schon im Vorfeld, der Kreml-Kritiker solle als Verbrecher dargestellt werden. Nawalny ist ein Kämpfer, der sich auf seinem Blog immer wieder gegen den Kreml stellt. Es geht ihm um den Kampf gegen die Korruption. Als einer von ganz wenigen traut er sich, das öffentlich zu tun. Andere wie Boris Nemtsov sind entweder ermordet worden oder wie Michail Khodorkovsky im Ausland. Zudem ist Nawalny ein Redner, der viele beeindruckt. Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau vor 3,5 Jahren hat er mehr als ein Viertel der Stimmen bekommen. In einer schriftlichen Reaktion des Direktors des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte heißt es:
Ich fürchte, dass die Verurteilung Nawalnys heute ein aktuelles Beispiel dafür ist, wie versucht wird, bestimmte Personen von der politischen Bühne zu verdrängen. Eine unfaire Beschneidung sowohl von Persönlichkeitsrechten als auch von politischer Vielfalt.
Alexej Nawalny sagt, er will weitermachen. Noch ist aber unklar, ob sein Name 2018 auf den Wahlzetteln für die Präsidentschaftswahlen auftauchen wird.
In den Nahen Osten. Das waren erschreckende Bilder und erschreckende Zahlen aus Syrien gestern. Amnesty International hat da berichtet über langjährige und systematische Massenhinrichtungen in einem Gefängnis des Assad-Regimes nahe der Hauptstadt Damaskus. Heute nun weist genau dieses syrische Regime die Darstellung zurück. Björn Blaschke.
Die Vorwürfe an die syrische Führung seien unwahr, das erklärt das Justizministerium in Damaskus. Der Bericht, den die Menschenrechtsorganisation Amnesty International gestern veröffentlicht hat, sei Teil einer Schmierenkampagne gegen die Regierung in Damaskus. Der internationale Ruf Syriens solle beschädigt werden, besonders jetzt, da die Streitkräfte des Landes militärische Erfolge erzielen konnten. In dem Amnesty-Bericht heißt es, in dem berüchtigten Militärgefängnis Zetnaya nördlich von Damaskus seien zwischen 2011 und 2015 bis zu 13.000 Häftlinge gehängt worden. Die Menschenrechtsorganisation beruft sich auf Interviews mit 84 Zeugen, darunter Ex-Häftlinge, Wächter und Richter. Zudem seien in der Haftanstalt weitere Gefangene gestorben, durch Folter, an Hunger oder weil ihnen ärztliche Behandlung versagt wurde. Amnesty vermutet, dass in Syrien bis heute massenhaft getötet würde, geduldet von höchsten Stellen. Vor allem seien Gegner der Regierung die Opfer nach Blitzverhandlungen instand gerichten. Dem hält das Justizministerium in Damaskus entgegen. In dem Gefängnis gebe es keine Massenhinrichtungen und in Syrien würden Todesurteile nur nach Prozessen über mehrere Gerichtsinstanzen vollstreckt.
Bericht von Björn Blaschke für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Noch ein paar Wochen, dann kommt der Austrittsantrag aus der Europäischen Union, ist immer gesagt worden. Großbritannien ist auf Brexit-Kurs, aber die Einzelheiten sind immer noch unklar. Heute debattiert zur Stunde das Londoner Unterhaus über das Thema. Abgestimmt wird vermutlich so gegen 21 Uhr heute Abend deutscher Zeit, aber die Zielrichtung der Debatten der Abgeordneten ist klar. Premierministerin May will sich vom Unterhaus die Vollmacht holen, um dann später in Brüssel die Modalitäten des Brexit aushandeln zu können. Thomas Speckhofen.
Dutzende Änderungsvorschläge hat die Opposition noch einmal für das Artikel 50-Gesetz eingebracht. Sie sollen der Regierung Vorgaben machen für ihre Verhandlungen mit der EU, zum Beispiel die Zollfreiheit und die Sicherung europäischer Arbeitnehmerrechte als Ziele festlegen. Paul Blomfield von Labour.
New Clause 2 addresses many of the concerns, not only the 48%.
Unsere Vorschläge betreffen nicht nur die Sorgen der 48%, die für den Verbleib gestimmt haben, sondern auch von vielen der anderen 52%, die zwar für den Austritt, nicht aber für den Abstieg gestimmt haben.
But who did not vote to lose out.
Finde er gut, sagt John Redwood von den Konservativen, einer der härtesten Brexit-Befürworter. Die Regierung wolle das doch auch alles, aber dazu müsse es nicht ins Artikel 50-Gesetz, mit dem der Startschuss für die Verhandlungen gegeben wird.
Of course we wish to have excellent trading arrangements with the European Union for goods and services free of tariff.
Natürlich möchten wir exzellente und zollfreie Handelsbeziehungen mit der EU haben. Und natürlich sind uns auch die Schutzrechte wichtig. Darum wird sich die Regierung auch bemühen. Aber ob das gelingt, das wird von den anderen 27 EU-Mitgliedern entschieden, nicht von diesem Parlament oder diesen Ministern.
But it will be decided by the other 27, not by this parliament or by ministers.
Keiner der Änderungsvorschläge hat Aussicht auf Erfolg. Die Regierung will möglichst großen Spielraum haben. In den 5 Tagen Debatte in dieser und der vergangenen Woche ist nicht eine einzige Änderung an dem Text vorgenommen worden. Er besteht weiterhin nur aus 2 Sätzen. Sie erlauben Regierungschefin Theresa May, Artikel 50 der europäischen Verträge zu aktivieren. Danach soll, das war das Versprechen von May heute im Parlament, sofort über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und von Briten in EU-Ländern gesprochen werden, um den Betroffenen Sicherheit zu geben.
When I trigger Article 50, I intend to make it clear that I want this to be a priority for an early stage of the negotiations, so we can address this issue and give reassurance to the people concerned.
Das schottische Parlament hat gestern Abend mit großer Mehrheit gegen den Start der Brexit-Verhandlungen gestimmt. Allerdings hat dieses Votum nur symbolische Bedeutung, denn das höchste britische Gericht hatte vor 2 Wochen ein Mitspracherecht der Regionalparlamente zurückgewiesen. Angus Robertson von der schottischen Regierungspartei SNP erinnerte May an ihr Versprechen, sie wolle mit einer gemeinsamen Position für ganz Großbritannien verhandeln. Ob sie den vielen Zuschauern in Schottland, die diese Debatte am Fernseher verfolgen, versprechen wolle, dass sie Wort halte, fragte Robertson.
So will she tell those viewers in Scotland whether she intends to keep her word to Scotland or not.
Man sei in engen Gesprächen mit den regionalen Regierungen und werde diese auch noch intensivieren, sagte May. Das schottische Parlament habe aber kein Vetorecht bei der Aktivierung von Artikel 50.
The Supreme Court was very clear that the Scottish Parliament does not have a veto on the triggering of Article 50.
Heute Abend um 9 Uhr deutscher Zeit soll die Schlussabstimmung im Unterhaus beginnen. Alles andere als eine breite Mehrheit für die Vorlage wäre eine Überraschung. Danach geht der Entwurf ins Oberhaus. Die Regierung hofft, dass das gesamte Verfahren bis Anfang März abgeschlossen ist, einschließlich der Unterschrift der Königin unter das Gesetz.
Ja, das Abstimmungsergebnis aus dem Unterhaus in London dann vermutlich heute Abend um 23.30 Uhr in den Berichten von heute. Waren oder sind Sie Kommunist? Waren oder sind Sie Mitglied von Al-Qaida? Ja, auf solche Fragen sollte man vorbereitet sein, wenn man in die USA einreist. Sie gehören sozusagen zum traditionellen Repertoire der US-Behörden. Aber dem neuen Präsidenten Donald Trump reicht das offensichtlich nicht. Deswegen hat sein Heimatschutzminister noch weitere Ideen für Fragen, wird in Washington gemunkelt. Von dort Andreas Heuchler.
Extreme Vetting, extreme Überprüfung. Davon sprach Präsident Trump im Wahlkampf. Wer ins Land kommen will, wird genauer unter die Lupe genommen als bisher. Heimatschutzminister John Kelly denkt offenbar ähnlich. Wer in die USA einreisen will, muss nicht nur Formulare ausfüllen. Eine Frage der Zukunft könnte lauten, welche Internetseiten besuchen Sie? Verbunden mit der Aufforderung, geben Sie uns Ihr Passwort.
Websites, die visit and give us your passwords.
Was tun Sie, auch im Internet? Was sagen Sie? Wer nicht kooperieren will, kommt nicht herein.
What do you do? What do you say? If they don't want to, you know, cooperate, then they don't come in.
Das sind Gedankenspiele, versicherte Ex-General Kelly, der kürzlich mit der Spitze des IT-Unternehmens IBM über große Datenmenge und ihre Verarbeitung für die nationale Sicherheit beraten hat. Wir denken über diese Dinge nach. Niemand sollte davon ausgehen, dass wir es jetzt so machen, sagte Kelly.
These are the things we're thinking about. No one should take this is what we're going to do right now.
Allerdings berichtete Ali Hamedani, gebürtiger Iraner mit britischem Pass und Mitarbeiter der BBC, es habe am Flughafen von Chicago 3 Stunden gedauert, bis er einreisen konnte. Er wurde von Grenzschutzbeamten weit über das Maß hinaus befragt, das auch viele deutsche Touristen beim USA-Urlaub erleben. Wie treten Sie bei Facebook und Twitter auf, wurde Hamedani gefragt.
What is your Facebook handle? What is your Twitter handle?
Der Journalist sträubte sich zunächst, gab dann aber auch seine Passwörter für die sozialen Medien heraus. Die Beamten schauten sich an, was er dort veröffentlicht, wem er folgt, was er mag, wie er kommentiert. Auch wenn Kellys Regelungen in Zukunft besonders bei Menschen, die aus dem Nahen und Mittleren Osten einreisen wollen, angewendet werden könnten, prinzipiell könnten auch Touristen aus Europa nach ihren Passwörtern gefragt werden, wenn sich die Vorstellungen des neuen Heimatschutzministers verwirklichen. Wer wirklich nach Amerika kommen will, wird kooperieren, argumentiert Kelly. Wenn nicht, wird es heißen, der Nächste bitte.
If they truly want to come to America, they'll cooperate. If not, next in line.
Zurück nach Deutschland. Am 11. November ist er 33 geworden. Philipp Lahm, der Kapitän von Bayern München und 113-facher Nationalspieler, hat gestern verkündet, wie seine Zukunft aussieht. Er wird seine Spielerkarriere im Sommer beenden. Damit hatten alle gerechnet. Aber was neu ist, Lahm wird nicht Sportdirektor bei den Bayern, sondern, wie er selber sagt, Privatier. Und das hat dann doch heute Reaktionen produziert. Philipp Nagel fasst sie zusammen.
Der Großteil der Netzreaktionen ist absolut positiv. Fast alle finden den Zeitpunkt der Bekanntgabe gut gewählt, sagen, dass zum Saisonendspurt die Irritationen deutlich größer wären. Außerdem liest man überall Respektbekundungen.
Also ich denke mal, der wird sich um seine Familie kümmern und er macht's richtig, absolut.
Ja, wenn es ihm Ruhe und Zufriedenheit bringt, okay. Vielleicht braucht er ein bisschen Auszeit nach der langen Karriere.
Lahm ist und bleibt ein Publikumsliebling, nicht nur in München, auch in den sozialen Netzwerken. Aber es gibt eben auch die Stimmen, die sich verwundert die Augen reiben, dass Lahm die Bayern-Familie am Ende der Saison verlässt. Es wird munter spekuliert. Am häufigsten ist von der These zu lesen, dass Lahm mehr Verantwortung und Macht wollte, aber die Bayern-Bosse ihm genau diese eben nicht geben wollten oder konnten. Die Aussage, wonach sich Lahm so oder so erstmal eine Auszeit nehmen wollten, halten daher viele für vorgeschoben.
Aber wenn er Sportdirektor werden würde, gleich nach seiner aktiven Karriere, das wäre ja Mist, der muss ja erstmal Erfahrung sammeln. Der Job im Grunde genommen als Manager, den kann er doch nicht direkt nach seiner aktiven Karriere machen.
Besonders diskutiert wurde unter dem Eintrag eines Users, der speziell gepostet hatte, wäre Guardiola noch Bayern-Trainer, hätte Lahm noch weitergemacht. Wild spekuliert wird ansonsten auch noch, dass der DFB ja ebenfalls einen neuen Sportdirektor sucht. Spott gab es im Netz auch, vor allem für eine Person, und zwar Uli Hoeneß. So düpiert wie gestern Abend wurde der Bayern-Präsident nach Ansicht der Netzgemeinde schon ewig nicht mehr. Er kann nichts bestätigen und will sich an Absprachen halten, und 20 Minuten später verkündet Lahm dann, dass die Meldungen stimmen. Da ist das letzte Wort intern definitiv noch nicht gesprochen.
Abpfiff für das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.